Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner Mieteinander. Mieteinander hilft Vermietern, ihre Mieteinnahmen um 30-40% zu steigern, einvernehmlich, rechtssicher und ohne Konflikte mit den Mietern. Das Geheimnis sind persönliche Gespräche, durchgeführt von echten Profis, die echte Win-Win-Situationen schaffen. Und für alle, die am 16. und 17. Januar 2026 beim Immo-Kongress in Augsburg auch dabei sind, Mieteinander hat dort einen eigenen Messestand im Obergeschoss. Das ist der Stand Nummer 58. Wenn ihr mögt, dann schaut dort vorbei. Dort wird das Team mit euch eine Live-Potenzialanalyse machen und beantwortet alle eure Fragen und zeigt euch, was in eurem Bestand möglich ist. Und jetzt viel Spaß mit der Episode von heute. Sind Superstar-Cities wirklich das bessere Investment? Der Blick von Immobilieninvestoren richtet sich typischerweise auf die größten Städte im Land, doch damit ist auch die Rendite in gleicher Höhe verbunden? Ein neues Forschungspaper bietet spannende Einsichten in die langfristige Entwicklung des Marktes. Das ist unser Thema heute in der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was sind die Hintergründe zum Thema? Was sind die Kernergebnisse? Wie lässt sich das erklären? Welche Ergebnisse zeigen sich für die deutschen Städte? Warum sind die Ergebnisse für Berlin anders? Welche Städte oder Regionen bieten besonders hohe Renditen? Und was folgt daraus für die Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Mieteinander, dem Partner für konfliktfreie Mieterhöhungen mit 100% erfolgsbasierter Vergütung, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute sprechen wir über eins der Lieblingsthemen, nämlich die großen Städte in Deutschland und deren Renditeaussichten. Darum soll es heute gehen. Und dazu gibt's eine neue Erkenntnisse, nämlich empirische Art von dem fleißigen Professor, den wir natürlich wie immer hier bei uns haben. Herzlich willkommen bei dir, bei mir im Podcast. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo lieber Hauke, grüß dich.
Über 250 Mal haben wir das jetzt so eingesprochen. Irgendwann müssen wir mal deine Titel erweitern oder so, ansonsten, weißt du. Popstar Michael oder sowas.
Oh Gott.
Genau, also es geht um die Frage, sind die großen Städte denn eigentlich auch die großen Bringer, wenn es darum geht, irgendwie den großen finanziellen Vorteil aus einem Investment in Immobilien Assets zu ziehen? Und darüber wollen wir heute reden. Vielleicht gibst du uns einmal ein paar Hintergründe zu diesem Thema, zu dem, was ihr da rausgefunden habt, beziehungsweise wozu ihr euch aufgemacht habt. Erzähl mal.
Also erstmal ist es kein Paper von uns, sondern es ist diesmal ein wirklich externes Papier, das von sehr ranghohen Kollegen geschrieben wurde. Unter anderem Moritz Schulerig war da beteiligt, aber auch Sebastian Kohl. Das freut mich besonders. Sebastian war mal im IW auch, hat da eine Zeit lang gearbeitet. Wir haben auch zusammen schon publiziert, also ihm gönne ich das sehr, dass hier ein Papier im Journal of Finance veröffentlicht worden ist. Journal of Finance, also für die Feinschmecker der Volkswirtschaftslehre, das ist also schon sehr, sehr ranghoch. Und die haben analysiert, wie sich die langfristigen Renditen von Metropolen, also deswegen Superstar-Cities, ne, das sind die großen europäischen Metropolen, London, Paris gehören dazu, aber auch Berlin, Hamburg und Frankfurt im Übrigen auch. Die haben sie hier untersucht und das Spannende ist, dass das sehr, sehr langfristige Daten sind. Also das beruht alles auf einem sehr großen Forschungsprojekt, bei dem historische Immobilienpreisdaten zusammengetragen werden. Es gibt da sehr spannende Veröffentlichungen. Ich glaube, wir haben das auch schon mal thematisiert, wo eben Immobilienrenditen seit 1870 untersucht wurden. Und diese Immobiliendaten sind jetzt eben nochmal räumlich für die Metropolen genauer untersucht worden, auch teilweise 1870. Und was hier in dem Papier dann gemacht worden ist, das mal zu vergleichen, wie haben sich die Metropolen entwickelt im Vergleich zum Rest des Landes. Ja, das steckt hier eigentlich dahinter. Und das ist natürlich für Anleger ein sehr, sehr spannendes Thema. was durchaus in Anlegerkreisen auch an der einen oder anderen Stelle schon sehr intensiv diskutiert wurde.
Gut, dann spann uns nicht länger auf die Folter. Was sind die Kernergebnisse? Hau raus.
Also das Papier zeigt systematische Unterschiede in den Renditen. Wohnimmobilienrenditen in den großen Agglomerationen sind im Schnitt niedriger als im Rest des Landes. Also betrachtet wurde hier der Total Return. Und der Total Return ist im Durchschnitt über diese lange Zeitperiode in etwa 1 Prozentpunkt niedriger als im Rest des Landes. So, und das ist im Prinzip konsistent für alle Länder. Ja, dass es in allen Ländern letztlich diese niedrigeren Renditen in den Metropolen gibt, der Rest des Landes quasi stärker performt.
Was sich wahrscheinlich mit einem höheren Einstiegspreis erklären lässt und oder man weiß einfach, in den Metropolen wohnen viele Menschen, das scheint irgendwie eine sicherere Anlage zu sein, Nachfrage höher, Preis höher. Oder was ist die Erklärung? Klär uns auf.
Auke, du hast gut aufgepasst im Podcast.
Danke, danke.
Das geht nicht alles vorbei. Nein, also im Prinzip, klar, man kann sich wundern, ne? Man hat vielleicht so die Vorstellung, Mensch, die großen Metropolen bringen doch auch die höchsten Renditen, die haben doch auch so starke Wertsteigerungen etc. Aber was hier eben systematisch herausgearbeitet wird, naja, alles hängt letztlich mit der, oder es gibt keine systematischen Überrenditen. Also Anlagen bestimmen sich im Prinzip dadurch, dass du drei Kriterien beachten musst. Einerseits, wie ist die durchschnittliche Rendite, wie ist das durchschnittliche Risiko und wie ist die Liquidität. So, und die großen Städte haben den Vorteil, dass sie sehr liquide sind. So, und Liquidität bedeutet dann aber auch in der Regel, dass du eben eine geringere Rendite erzielst. Und die Städte haben eben den Vorteil, dass du typischerweise sehr sichere Anlage hast, ja, weil es eben relativ gut in Hamburg jetzt irgendwann wieder zu verkaufen, das ist nicht besonders riskant, oder in München, das sieht vielleicht in Hoyerswerda oder in der Vulkaneifel anders aus, ja, und dieses Risiko ist irgendwo eingepreist und deswegen ist hier auch die Betrachtung, naja, die Großstädte sind letztlich sowas wie die Blue Chips des Immobilienmarktes, ja? Also die sicheren Aktien quasi, und haben deswegen im Prinzip auch etwas geringere Renditen. Und das ist eigentlich das Kernergebnis, wenn man so will. Es wird dann auch ein bisschen mehr diskutiert, du hast es schon gesagt, was aber eigentlich mit dazugehört, ne? Wir haben eben typischerweise höhere Einstiegsniveaus in den großen Städten. Hamburg, München, London, Paris sowieso. Und naja, in diesen hohen Einstiegspreisen spiegelt sich aber natürlich auch eine entsprechende Mieterwartung. So, das heißt, du erwartest eigentlich auch, dass die Mieten entsprechend steigen werden in der Zukunft. Und das ist quasi schon eingepreist. Und deswegen kannst du damit eigentlich keine so großen Renditen mehr erzielen. So, Bevölkerungsdynamik hast du natürlich, aber auch die ist teilweise eben schon eingepreist in diesen Immobilienmärkten. Also du erwartest eigentlich, dass eine Großstadt wie London, wie Paris eben weiter wächst. Ja, und so kannst du das durchdeklinieren. Also im Prinzip ist im Kern immer die Großstadt relativ risikoärmer als eben viele andere Regionen des Landes. So, und insofern hast du dann eben auch nicht die höhere Rendite.
Das gilt auch für die deutschen Städte, oder wie zeigen sich die Ergebnisse? Du sagtest jetzt gerade Berlin, London oder Paris, aber sind denn die deutschen Städte genauso in dieser Dynamik wie die ganzen anderen Städte, die international betrachtet wurden?
Ja, also die Ergebnisse für die deutschen Städte ist insgesamt ein bisschen ausgeglichener. Also ich habe vorhin gesagt, es sind so 100 Basispunkte schlechtere Rendite in den Großstädten. In Deutschland sind das eher so 60 Basispunkte. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Deutschland ist nicht so zentralistisch. Ja, also natürlich ist in London, in Großbritannien London der Place to be. Oder in Frankreich ist es eben Paris. Deutschland ist da ohnehin natürlich breiter aufgestellt. Deswegen ist dieser Metropolenfaktor nicht ganz so stark. Deswegen nur diese 60 Basispunkte weniger Rendite. Aber es gibt ein eine Stadt, die tatsächlich herausragt, und das ist Berlin, wo man einfach sagen muss, das sieht hier anders aus.
Was sind die Ergebnisse für Berlin? Wir haben es nun gerade in der vergangenen Folge diskutiert. Die sind alle ein bisschen crazy, wenn es rund um die politische Debatte geht. Aber was ist der Unterschied?
Ja, und das ist ja so wahnsinnig spannend, ne, an dem, was wir machen. Und dass wir eben auch so unterschiedliche Perspektiven aufmachen. Also wenn man jetzt hier dieses Papier sich anschaut, dann stellt man fest, also Berlin hat eine überproportional starke Rendite. In Berlin sind die Renditen stärker gestiegen als im Rest des Landes. So, und das erklärt sich eben mit dieser besonderen Geschichte Berlins. Ja, also natürlich haben wir große Zerstörung gehabt nach dem Weltkrieg. Wir haben natürlich auch die sehr erfolgreiche Zeit nach 1870 erstmal gehabt, aber im Prinzip seit 1933 oder danach oder nach 39 geht es ja eigentlich abwärts mit Berlin, auch natürlich den Immobilienpreise. Wir haben dann die Teilung Berlins gehabt. Wir haben erlebt nach der Teilung, ab der Wiedervereinigung ab 1990, dass es ja erst langsam diesen Aufholprozess gab. Und Berlin ja lange Zeit sehr, sehr günstig war. Wir haben letztes Mal noch darüber diskutiert, die Stadt selber hat ja nicht dran geglaubt, dass es wirklich stark aufholt, sondern man hat ja eher gesehen, dass wir hier eine letztlich den Verkauf öffentlicher Wohnungsbestände hatten wir erlebt, weil man gesagt hat, naja, die brauchen wir alle nicht. Berlin wird ja eh schrumpfen und wirtschaftlich da niedergehen. So, und eigentlich jetzt gerade aus dieser historischen Perspektive hast du jetzt erst seit kurzem diesen starken Aufholprozess, dass Berlin wirklich überperformt. Ja? Und von daher ist Berlin eigentlich immer noch keine etablierte Metropole in dem Sinne. Also es ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was München oder gar Paris oder London ist, sondern es ist immer noch ein Rising Star, ja? Und hat deswegen überproportionale Renditen. Und das macht Berlin natürlich so wahnsinnig spannend. Für alle Investoren, die sagen, guck mal, was da in Berlin passiert, und Berlin kann hier aufschließen zu den großen Metropolen oder zumindest in Deutschland alle überholen. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, nix da. Wir wollen eigentlich, dass Berlin wieder so mausig entwickelt, wie das doch mal in Anfang der 90er Jahre war. Und wir wollen gar nicht diese wirtschaftliche Entwicklung, sondern wir wollen eigentlich, bös gesprochen, dass die Mauer wieder aufgemacht wird und alles so günstig ist wie vorher. Außer, dass vielleicht die anderen uns mitfinanzieren. Ne?
Das mit dem Begrüßungsgeld hat irgendwie gut gefallen.
das war gut, genau. Ja, aber das ist ja wirklich dieses Spannungsfeld hier in Berlin. Ne? Und ich finde, das wird in den zwei Folgen, die wir jetzt hier machen, total deutlich. Ja? Ökonomisch siehst du hier Riesenaufholprozesse. Du siehst hier immer noch die Normalisierung mit den anderen Metropolen, was einfach nahelegt, dass du eben starke Wertsteigerungen und starke Mietsteigerungen wahrscheinlich in den nächsten Jahren hast, bis sich Berlin quasi in diesem Umfeld üblicher europäischer Metropolen einfindet. Das ist die große Wachstumsgeschichte. Und auf der anderen Seite hast du hier Politik, die sagt, ne, nix da, wir wollen die Mieten deckeln, wir wollen die Mieten runterdrehen, wir wollen hier Bestände vergesellschaften und wir wollen eigentlich diese ganzen bösen Investoren nicht in der Stadt haben. Und das macht es ja so wahnsinnig spannend.
Ja, also genau das, was du vorhin gesagt hast, also UK oder in UK ist es London und in Frankreich ist es Paris, aber da haben wir es auch mit einer Bevölkerung zu tun, die alle nicht erlebt haben, dass es jemals anders war. Also in ihrer Lebenswirklichkeit, in ihrer Lebensspanne, wenn du so willst, waren das immer die großen Städte. Und die großen Städte waren natürlich immer teuer. Aber hier in Berlin hast du es mit einer Stadt zu tun, wo ganz viele Zeitzeugen sich an ein anderes Berlin erinnern. Und ich habe den Eindruck, dass die Transformation im Kopf der größte Wachstumsbremser oder Hämmer ist für die Perspektive, dass Berlin zu den europäischen Metropolen aufschließt. Also ich glaube, das dauert noch länger. Das ist natürlich nur geschossen, aber was meinst du? Also da sind so viele Leute, die sich eigentlich was anderes vorstellen können, weil sie es erlebt haben. So, deswegen glaube ich, kommen da auch diese ganzen Utopien hoch, oder diese Vergesellschaftungstheorien, das haben die Leute gesehen, das war mal so, ne? Ist noch nicht so lange her. Also das, die kennen das entweder aus eigener Perspektive oder die kennen jemand, das sind Mütter und Väter, die das erzählen, dass es damals so viel besser war. Und ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Berlins Wachstum wird gebremst, vor allen Dingen in den Köpfen, glaube ich.
Ja, das stimmt. Und man nimmt natürlich auch die Dinge unterschiedlich wahr, ne? Also man nimmt wahr, dass die Mieten steigen und dass die Lebenshaltungskosten steigen, aber dass die Löhne auch wieder gestiegen sind, ne? Zuletzt über 6% Nominallohnsteigerung in Berlin. Das nimmt man gar nicht wahr. Aber es gibt, ist natürlich schon so, dass Berlin auch viele Leute, also viele Leute eingewandert sind nach Berlin, international wie national. Und die haben ja teilweise auch ein anderes Bild im Kopf. Also es gibt ja schon internationale Fachkräfte, die kommen nach Berlin und sagen, boah, ist das günstig hier, ne? Ich habe vorher in London gearbeitet oder ich war in Paris oder auch sonst wo, ne? Und sagen, das ist doch eigentlich hier alles noch sehr, sehr bezahlbar. Und wir haben natürlich auch mehr Unternehmer mittlerweile auch in Berlin. Also Berlin ist durchaus ja ein starkes Start-up-Feld. Da gibt es viele neue Start-ups in dem Bereich. Also ich glaube, da verändert sich schon auch ein bisschen. Aber du hast schon recht, es gibt auch diesen harten Kern, die sagen, Kreuzberg war doch mal bei 3 Euro. Und da sollst du bitte hinkommen. Und das Besondere an Berlin ist natürlich auch, du hast ja eigentlich in allen Städten die Tendenz, dass das Zentrum eben besonders teuer ist und am Rand wird's günstiger. So, und dadurch, dass du die Teilung hattest in Berlin, so mitten durch die Stadt, waren ja ganz zentrale Lagen völlig unattraktiv, weil keiner wollte ja richtig an der Mauer leben.
Warum auch?
Und das hat sich dann ja auch so gedreht, dass du gerade in der Mitte der Stadt so einen extremen Aufholprozess hast, dass eben Kreuzberg deutlich teurer, Friedrichshain deutlich teurer wird und so weiter. Und das ist sicherlich auch eine andere Geschichte als in vielen anderen Städten. Und das ist natürlich auch für dieses Bewusstsein vielleicht so prägend, ne? Aber ja, es ist diese Erzählung. Aber ich glaube auch, Berlin ist so vom Gesamtsetting her, also das ist jetzt nicht empirisch greifbar, aber ich würde sagen, Berlin ist einfach etwas linker als der Rest. Also die Grünen in Berlin sind anders als die Grünen in Baden-Württemberg.
Oh ja.
Und die SPD ist in Berlin anders als in Hamburg.
Oh ja.
Und auch die CDU im Übrigen ist anders in Berlin als anderswo.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, woher es kommt, ne? Also es ist schon, es gibt eine große, fast sozialistische Tradition in Berlin.
Ja, genau, ist interessant. Also vielleicht ist das tatsächlich ein historischer Grund, weil warum würde es auf der anderen Seite sozusagen fast eigentlich keine SPD in Bayern geben? Also gibt's natürlich, aber spielt neben der CSU jetzt immer mehr, aber spielt ja eigentlich nie eine Rolle und so. Also insofern, es gibt wahrscheinlich historische Gründe, aber naja. Lass uns noch mal gucken auf die anderen Städte in Deutschland oder Regionen, die auch attraktiv sind. Wenn wir Berlin mal abhaken und sagen, gut, das ist ein Sonderfall, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen wissen, was man tut, bevor man da investiert und nicht gerade dahin, wo jetzt die Vergesellschaftung ansteht. Welche Städte und Regionen gibt es denn sonst noch, die besonders hohe Renditen haben?
Also das ist jetzt nicht Teil des Papers, ne? Das haben die sich nicht angeschaut. Die haben nur geschaut zwischen der Metropole und den Ländern insgesamt. Aber wir wissen natürlich aus anderen Papieren, aus der eigenen Forschung, dass natürlich gerade kleinere Städte oftmals sehr überraschendes Wachstum generieren. Und eigentlich ein Überraschungsfaktor ist oftmals die Demografie. Also es gibt schöne Forschungen, die zeigen, dass die Demografie, was die meisten erwarten, irgendwo eingepreist ist. Also das heißt, wenn du in manchen Städten ein starkes Wachstum prognostizierst, hat, was die Bevölkerung angeht, ist das letztlich auch kapitalisiert in den Immobilienpreisen. Ist ja auch ganz logisch, ne? Also wir gehen immer davon aus, dass allgemein verfügbare Informationen eben auch im Immobilienmarkt eingepreist werden. Und das passiert auch. Aber das Spannende ist ja, dass die Demografieprognosen nicht immer recht haben. Ja, das heißt, wir haben immer mal starke Veränderungen, was die Demografieprognosen angeht, weil zum Beispiel Wanderung ja einfach nicht so planbar ist. Ja. Und Städte, in denen dann viel stärkeres Wachstum erfolgt, als wir das eigentlich oder als die Allgemeinheit das erwartet, die outperformen dann letztlich. Und das ist natürlich für Investoren spannend. Also wenn du einen Standort besonders gut kennst und du weißt, Mensch, hier wird nur 1% Wachstum erwartet oder vielleicht sogar einen Rückgang erwartet, aber du bist überzeugt, weil es da tolle Unternehmen gibt, weil es eine tolle Uni gibt oder weil es ein toller Standort ist, dass es hier besser wird, dann ist das eigentlich eine Chance auf eine Überrendite. Heißt aber auch, ne, man muss quasi auch im Immobilienmarkt gegen den Markt wetten, damit man überproportional hohe Renditen erzielen kann.
Gegen den Markt wissen, würde ich sagen. Ja, jetzt ja
regelmäßig. Ja.
Also.
Ja, sonst stimmt, sonst heißt es wieder, das ist alles spekulativ. Ne?
Ja, ist es ja in dem Fall nicht, wenn ich weiß, dass sich etwas ganz besonders investiert, also ganz besonders lohnen wird. Zumal ja auch, genau, Punkt. Ist ein regionales Ereignis und ich muss sehr genau wissen, warum ich dahin investiere. Ansonsten müsste ich nämlich auch ganz schön viele Regionen gegen den Trend wetten, weil es werden ja nicht alle aufgehen.
Ich meine, so ein typisches Beispiel dafür ist ja Leipzig, ne? Also Leipzig vor 15 Jahren, da hast du dann eine Stadt gesehen, wenig Wirtschaftswachstum, hohe Leerstände, und da hast du dann gesagt, okay, was bringt das da zu investieren? Ne? Und dann haben wir gesehen, okay, die haben auf einmal ein ganz starkes Bevölkerungswachstum gehabt. Dann folgt eben auch wirtschaftliches Wachstum. Und von daher hast du natürlich mit Investitionen in Leipzig viel Geld verdient. Wenn du jetzt heute in Leipzig einsteigst, ist das immer noch spannend. Aber es ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass eben Leipzig ein starkes Bevölkerungswachstum hatte und das erwartet wird. So, und ob es das nun nochmal überperformt, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also
ja, aber lass uns mal, das gilt ja für alle Assets. Ne? Mhm. Also in der Retrospektive ist alles einfach. Früher wurden mit ein paar Bitcoins irgendwie die Pizza bezahlt und heutzutage fasst man sich an den Kopf. Retrospektiv ist es alles nicht spannend, aber lass uns mal reingehen und versuchen aufzudröseln, was ist es denn in Leipzig? Was hat denn da die Attraktivität so gesteigert? Warum ist es denn auf einmal gewachsen? Was war da eigentlich los? Das ist ja eigentlich die Frage, kann ich als Investor, der Leipzig vor 15 Jahren anschaut, einen Kopf dran kriegen, ohne selber in Leipzig zu leben oder irgendwie in Berlin und der ganzen Szene, die sich dann dahin bewegt hat, aber kann ich da einen Kopf dran kriegen, bevor es allgemein, sichtbar wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Leipzig hat ein starkes Wirtschaftswachstum, weil es ein starker Logistikstandort ist, ja, als Drehscheibe fungiert. Da haben wir viel, was DHL macht und andere machen, auch über den Flughafen dort. Wir haben natürlich starke Automobilindustrie, die auch von dieser Lage profitieren, ja, also Zulieferindustrie, aber auch BMW und Porsche, die da sehr viel investiert haben. So, das sind teilweise natürlich Investitionen, die du nicht unbedingt vorhersehen kannst, ne, wo du nicht unbedingt weißt, wo gehen jetzt die Unternehmen hin. Sicherlich attraktiv war Leipzig auch aufgrund der niedrigen Immobilienpreise. Klar, das hat eben viele angezogen. Großer Standort, günstige Immobilienpreise. Das macht es eben auch interessant. Und als Standort für Hochschulen ist Leipzig sicherlich auch nicht so unverkannt. Aber ob du jetzt nach dem Raster was finden kannst, das ist halt gar nicht so einfach. Ne?
Ja, genau. Aber das ist ja die eigentlich interessante Frage. Ne? Also da, wo wir jetzt in der Retrospektive sehen, wow, da hätte man für 15 Jahre einsteigen müssen. Naja, ich meine, ich hatte 2009 auch schon von dem Bitcoin gehört und trotzdem war ich nicht so richtig überzeugt. Und wie viele andere gab es auch Assets, also Kryptowährungen, die irgendwie gar nicht geflogen sind, die alle irgendwie in dem Bereich gestartet sind? Die Frage, die sich stellt, ist, was macht den Unterschied?
Ja, das Spannende ist ja, wir haben ja die Folge auch mal gemacht mit Dresden, Leipzig und Chemnitz. Ja. Wo wir in Chemnitz ja eine ganz andere demografische Entwicklung sehen, ne? Wo für Chemnitz jetzt bis 2040 eine Schrumpfung vorhergesagt wird. Und wo eben viele Investoren oder einige Investoren sagen, guck mal, Chemnitz ist da auch spannend, hat auch eine Universität, da ist viel investiert worden, die werden doch viel stärker aufholen. So, und wenn du jetzt mutiger Investor bist, sagst du, okay, ich gehe nicht nach Leipzig, ich gehe nach Chemnitz, ist auch Sachsen. Hat auch wirtschaftliche Dynamik, nicht so stark wie die anderen im Moment, aber ich setze darauf, dass das in Zukunft stattfindet. Und das ist so ein Beispiel, wo du gegen den Markt wetten kannst, aber es ist halt auch mit dem Risiko verbunden. Ne? ich kann es dir nicht abnehmen.
Ja, genau. In Chemnitz kenne ich einen befreundeten Unternehmer, der da ein bisschen an die Wand gelaufen ist, der dann festgestellt hat, nachdem er irgend so ein Leisure-Konzept gemacht hat, alles, was irgendwie noch laufen konnte, ist offensichtlich davongelaufen. Aber das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Also liebe Chemnitzer, nicht angegriffen fühlen. Das war einfach nur aufgrund dieser Trampolinpark-Erfahrung. Aber hey, manchmal bist du mutig und dann lohnt es sich trotzdem nicht. Gut, die Frage, die sich stellt, ist, was folgt denn daraus jetzt für die Investoren? Also können wir ein Raster nun absehen oder nicht? Was ist? Wir machen keine Investmentberatung, aber zumindest strukturieren wir mal den Blick auf den Markt. Was kann ich jetzt herausfinden? Lieber nicht in die großen Städte, sondern in die kleineren, da am besten mit regionaler Kenntnis und dann gegen den Markt ziehen. Sonst noch was?
Naja, ich glaube, was klar wird, du musst dich entscheiden, was du möchtest. Möchtest du einen langfristigen Werterhalt, möchtest du relativ wenig Risiko eingehen, dann investierst du in Großstädte. Möchtest du eine überproportionale Rendite erzielen, dann kann man vielleicht mutig sein und in kleinere Standorte mit großen Perspektiven für dich, oder? Und vielleicht gegen den Markt investieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber man muss eben hier auch sehen, hier wird ja eine Makrolage betrachtet. So, also auch in den Großstädten hast du natürlich sehr unterschiedliche Lagen. So, und auch in Hamburg ist nicht alles einheitlich, sondern da gibt es vielleicht auch aufstrebende Stadtviertel, wo du vielleicht auch eine überproportionale Rendite erzielen kannst und manch andere Standorte, die vielleicht so ein bisschen abdriften, ja, und wo du dann vielleicht eher eine schlechtere Entwicklung auch nimmst. Also ich glaube, die Mikrolage ist ganz entscheidend. Ja, das ist nur quasi die Makrolage, dass es im Durchschnitt sich eben anders entwickelt und die Großstädte im Durchschnitt sicherer sind. Aber das heißt nicht, dass das für jede Lage ist. Und was wir natürlich auch sehen müssen, das ist ja immer auch der Blick zurück. Und was ja auch spannend ist, du hast in vielen Großstädten immer ja auch Schrumpfungsprozesse mal gehabt. Ja, also es gab immer mal Phasen, gerade in der Industrialisierung zum Beispiel, wo die Städte dann auch teilweise Bevölkerung verloren haben, weil die Leute dann rausgegangen sind zum Arbeiten. Und von daher hast du jetzt vielleicht eine andere Dynamik. Ich würde auch sagen, Dienstleistung ist sehr stark. Wir haben überproportional starken Beschäftigungsaufbau immer noch in den Großstädten. Und von daher ist das nicht unbedingt so zu, also das muss man, glaube ich, mit berücksichtigen. Die Zukunft kann immer so anders sein als die Vergangenheit. Aber ich würde eben insgesamt sagen, naja, sie bieten schon eine etwas größere Sicherheit, die Großstädte. Wir sehen aber auch, ne, an den politischen Diskussionen, da gibt es auch manchen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor. Und insofern ist das ein Puzzleteil, diese Studie, für den Investor, aber beantwortet natürlich leider nicht alle Fragen. Dafür muss man schon die letzten 250 Folgen 1 alleine gehört haben.
Auf jeden Fall. Und unseren YouTube-Kanal abonnieren.
Oh, ja,
das muss ich unbedingt mal einflechten. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Michael, ich danke dir für die ganzen Insights und für die Aufbereitung dieser hochtrabenden Studie. Und für den Fall, dass ich irgendeine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne besprochen haben möchtest, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du unten in den Shownotes findest. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut und genießt das fantastisch graue Wetter. Ihr wisst, als Hamburger weiß ich eine Menge über Grautöne und im Moment ist es wirklich wunderschön grau. Insofern genießt es und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, alles Liebe, macht es gut und tschüss.
Ja, tschüss zusammen.
Du möchtest wissen, welches Potenzial Mieteinander bei deiner Immobilie heben kann? Dann fülle die Potenzialanalyse aus und schau dir bei Gelegenheit auch gleich das Beispiel Mehrfamilienhaus an, das Mieteinander in Norddeutschland so optimiert hat, dass am Ende 300.000 Euro Wertsteigerung zu Buche standen. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und natürlich unter mieteinander-wohnen.de/1alarm.